Herzlich willkommen zu Chaos im Radio in der Mai-Ausgabe 2025. Ihr hört wie immer das Beste aus den digitalen Räumen und darüber hinaus. Und ich bin Cyrox und ihr hört mit mir außerdem noch den Hannes heute.
Hallo. Cyrox hat extra seine Radiostimme aufgelegt.
Meine Radiostimme?
Eben klang er noch. Eben klangst du noch ganz anders.
Das ist ja immer ganz spannend, wie schnell man in andere Persona ungewohnt auch schlüpfen kann. Fast so ähnlich wie, wenn du in einer anderen Sprache sprichst, in einer Fremdsprache, dann hat man teilweise auch andere Persona, von daher.
Ja, definitiv, genau. So, und im Radio, das Radio ist unsere Fremdsprache.
Nein. Computer und Digitales und Netzpolitik sind unsere Fremdsprache, die wir aber gerne für euch Hörende hier übersetzen. Und das einmal im Monat, genau. Und heute ist es wieder soweit. Wir haben ein paar Themen wieder mitgebracht und auch ein bisschen Musik habe ich gehört. Deswegen,
stimmt.
Ja, lass uns da gerne mal reinstarten in unseren bunten Themenstrauß.
Es geht eigentlich nur um KI.
Ach Quatsch, ach hör doch auf, ach komm. Nee, wir haben auch noch andere Sachen mitgebracht. Also, ja, genau. Hier steht als erstes, da hast du, glaube ich, was mitgebracht.
Ja, es geht um KI.
Ach so, ja, stimmt. Stimmt.
Leg mal los. Ich wollte von dir wissen, ob du den Term Vibe Coding schon gehört hast.
Ja, der ist mir. Es gibt da eine YouTuberin, Content Creatorin auf YouTube, Alberta, die macht da sehr viel zum Thema KI und Programmierung. Also, wie viele Leute ja mittlerweile irgendwie KI, künstliche Intelligenz irgendwie benutzen, um als Hilfe oder teilweise als kompletten Ersatz, um Software zu entwickeln. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass genau diese Art und Weise, Software zu entwickeln, einfach sehr, sehr basierend auf künstlicher Intelligenz, Fragezeichen.
Ja, stimmt. Also würde ich auch so verstehen. Ich hier Full Disclaimer, ich habe dieses Thema nicht tiefgründig recherchiert. Wir labern jetzt hier einfach mal aus dem Nähkästchen, weil ich mich auch frage, wo der Begriff herkommt. Also ja, Coding ist klar, das Programmieren im Englischen.
Das mit dem Vibe kann ich dir, glaube ich, ein bisschen erklären.
Oh, das wäre schon mal gut. Aber ich kann dir ja mal erzählen, was ich darunter verstehe.
Okay.
Weil es mich durchaus auch betrifft, also die Programmierer unter uns haben über Jahre lang eigentlich so gearbeitet, dass man so tagtäglich da sitzt und seine Zeilen Code runterproduziert. Häufig gibt es schon sehr viele Helferprogramme, die dann zum Beispiel rausfinden, wenn du eine Funktion aufrufen willst, dann ist die irgendwie schon hinterlegt. Das heißt, da gibt es eine Autovervollständigung, wenn du die ersten 3, 4 Buchstaben der Funktion, des Funktionsnamen tippst. Oder es gibt schon so, wie bei der Rechtschreibkontrolle in Schreibprogrammen, gibt es da auch schon irgendwie so Syntax-Checken, während man schreibt, während man Code schreibt. Und manchmal gibt es auch so kleine Helfer-Tools, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Variable umbenennen will, dass die dann auch überall umbenannt wird. Mhm. Und so lief das ja jahrelang. Und seit sogar ein bisschen vor ChatGPT, aber schon im Zuge von GPT kamen die ersten Tools auf, die eben KI-basiert erraten, was man denn jetzt vielleicht gleich programmieren möchte. So fing das mal an. Also hat man so seinen Code getippt und wenn man nicht weiter getippt hat, hat die KI irgendwie geraten, was vielleicht als nächstes kommt. Das war manchmal sehr nützlich, manchmal verwirrend und manchmal auch einfach übertrieben lustig.
Also was man ja oft hat, irgendwie man fängt ein neues Programm an und damit man das laufen lassen kann, braucht man irgendwie so eine Hauptmethode, die heißt dann dementsprechend auch irgendwie Main. Und die hat meistens irgendwie immer ein gewisses Format, beziehungsweise gibt immer einen gewissen Standard, nach dem man die schreibt in den verschiedenen Programmiersprachen, sei es Python, sei es C oder die C-abgeleiteten Sprachen. Und dann hilft das schon mal, dass man nicht zum 50. Mal dasselbe irgendwie tippen muss oder man vielleicht auch nicht so ganz genau weiß, waren das jetzt 2 oder 3 Unterstriche, um meine Main-Methode in Python da zu schreiben. Sowas halt.
Ja. Genau, und dann halt noch ein bisschen KI-Magic mit dazwischen. Also ich stelle mir gerade vor, wenn ich so eine HTML-Seite zum Beispiel runterschreibe und dann fällt mir auf, oh, ich will ja hier noch einen Title-Tag oben reinschreiben, dann macht die KI vielleicht sogar schon irgendeine halbwegs sinnvolle Zusammenfassung. Was könnte jetzt der Titel der Webseite sein? Oder sowas wie, ja, wenn meine Datei hello.c heißt, dann schlägt es mir vielleicht gleich eine Main-Funktion vor, die Hello World schreibt. Solche Dinge, so fing das ja an. So, und das hatte ich ja schon gesagt, das war zu ChatGPT-Zeiten, da gab es von GitHub eine Offering, den Copilot, den gibt es auch heute noch. Und das war zunächst kostenlos, wie so vieles in der KI-Welt. Und da war eben diese Autovervollständigung mit drin. Später hat sich das noch erweitert. Da konnte man dann Fragen stellen, so in den letzten Jahren. Also so, dann hat sich das angefühlt wie so ein richtiger Assistent. Sowas wie, hey, was bedeutet denn diese Fehlermeldung in dieser Codezeile? Mhm. Oder du konntest Code markieren und konntest sagen, kannst du mal deine Meinung dazu abgeben? Und dann kamen da auch wieder mal sinnvolle, mal weniger sinnvolle Dinge. Das war schon ganz, ganz gut, aber jetzt so der letzte Schritt kam mit den Agenten auf. Also Agenten in der KI-Welt heißt eigentlich, dass mehrere verschiedene Komponenten der KI unabhängig voneinander arbeiten und jeweils ihre Ergebnisse weitergeben an den nächsten Agenten, der halt ein bisschen anderes Spezialwissen hat. Also im Bereich der Software wäre das dann halt ein erster Agent, der vielleicht sehr gut versteht, wie man eine Softwarearchitektur aufbaut. Und der nächste Agent weiß halt viel besser, wie man Tests schreibt oder so. Und so rufen die sich gegenseitig auf und verbrennen dabei sehr viel Strom, um Code zu generieren.
Das wird ja auch immer gern vergessen.
Stimmt. Und daraus kam dann diese neue Art zu programmieren, die und da kommen wir jetzt zum Vibe-Coding, wo man unter Umständen gar nicht mehr so viel vom Programmieren verstehen muss, sondern man sagt der KI eigentlich nur noch, hey, ich möchte gerne ein Programm haben, was mir das Wetter in einer HTML-Seite reinschreibt. Und dann fängt der Rechner an rumzurödeln und du siehst diese Agenten sich miteinander unterhalten. So, also ich habe jetzt das Problem analysiert und ich habe festgestellt, ich will eine HTML-Seite. Und dann, weiß ich nicht, dauert das mal 30 Sekunden, mal 5 Minuten und dann ist eine App oder eine Webseite oder ein Programm fertig, was in etwa das macht, was man wollte.
Du meinst so mit den 5 Minuten so ein bisschen so dieses, so dass man dann noch mal ein bisschen nachfragt und ich hätte noch das da und das da, so also diesen ganzen Prozess, ne?
Wahrscheinlich. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich mache das jetzt eben auch zum Teil, sodass ich halt sage, hey, entwickel mal diese Komponente, die das tut in meinem etwas komplexeren Programm. Und schreib Tests und führe die Tests aus und fix gleich alle Fehler. Ja, also das wäre so der Maximalprompt an die KI sozusagen, also die Maximalaufgabe. Und da ist dann schon so, dass die KI so oder die KI-Agenten doch schon 3-4 Minuten miteinander reden und dann eben auch die Tests ausführen. Und also im Copilot, den ich benutze, wobei das, da können wir auch nochmal dazu kommen, warum eigentlich und ob es da nicht auch was anderes gibt, da ist es so, dass du dem auch sagen kannst, okay, du darfst jetzt hier einfach ausführen, was du magst, während du das machst. Also dann darf der halt die Tests starten oder darf das Programm starten.
Okay.
Und wenn er dann fertig ist und die Tests laufen, dann sagt er halt so, ja, das habe ich jetzt gemacht und gibt dir nochmal eine Zusammenfassung. Und dann, wie gesagt, ich würde sagen, etwas mehr als der Hälfte der Fälle ist dann tatsächlich das rausgekommen, was man wollte. Und hier kommt jetzt eigentlich der spannende Aspekt dieser Geschichte. In dem Prozess wird natürlich so viel Code generiert, dass es schon fast schon schwierig ist, das alles gut zu überprüfen. Und wie immer, Menschen sind faul. Das heißt, wenn man sich daran gewöhnt hat, hört man vielleicht auch auf, genau hinzugucken und dann gibt es auf einmal ganz neue Einfallstore. Das ist vielleicht das, worüber wir dann gegen Ende des Themenblocks nochmal reden können. Aber so, ja, das Vibe-Coding heißt also in erster Linie, man schreibt den Code gar nicht mehr selber, sondern man lässt nur noch Code generieren und schaut drauf und sagt dann, ob das das war, was man dachte. Und wenn nicht, geht man halt mit der KI in ein Gespräch, genauso wie man mit ChatGPT eben auch immer weiter darüber reden kann, was man eigentlich wissen wollte und das nochmal verfeinern und so. Genau, und für mich ist das sehr spannend. Ich bin jetzt in dem Team, in dem ich neuerdings gelandet bin, einer der wenigen Programmierer. Die anderen machen andere Dinge. Mhm. Das heißt, für mich ist die KI häufig ein Kollege, um so ein bisschen Ideen auszuprobieren und sich das so zuzuwerfen. Ja, was denkt jetzt die KI? Wie würde man das lösen? Wie würde ich das lösen? Und da in so einen Dialog zu treten, das ist schon ganz spannend. Das ist also der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist tatsächlich, dass ich an manchen Tagen fühle ich mich halt ein bisschen faul. Und dann programmiere ich eher so. Und an anderen Tagen programmiere ich wieder so, wie ich, weiß ich nicht, vor 5 Jahren programmiert habe und schreibe halt alles selber. Und es ist spannend. Es ist ein spannendes Hin und Her. Es ist eine spannende Abwechslung auf einmal geworden. Dafür, dass ich jetzt alleine im Keller sitze sozusagen und programmiere, finde ich das spannend, auf einmal eine KI als Kollegen zu haben. Also so fühlt es sich nämlich an.
Also statt wie es früher den I'm feeling lucky today Button bei Google gab, die manche erinnern sich vielleicht, drückst du dann quasi so den I'm feeling lazy today Button lässt dich mehr als an anderen Tagen unterstützen von der künstlichen Intelligenz, von deinem Sprachmodell.
So ist es, ja.
Ja. Ja, also letztendlich, was du ja gesagt hast gerade, diese Bandbreite, die es da halt gibt, im Sinne von so, okay, ich lasse mir irgendwie helfen von, also früher vielleicht einfachen Algorithmen und Heuristiken, wo halt Dinge schon vielleicht auch vorprogrammiert waren, zu, okay, jetzt gibt es da irgendwie ein riesen Sprachmodell und ich kann mich da auf verschiedenste Arten unterstützen lassen oder größere Teile meines Codes davon schreiben lassen oder okay, ich versuche möglichst alles durch die KI lösen zu lassen, der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis hin zu den Tests. Das ist ja eine große Bandbreite letztendlich, die man da machen kann und ob man die jetzt immer bis ins Extrem machen sollte, ja, ist dann halt so ein bisschen so die Frage, weil also so ein Problem daran ist natürlich, dass erstmal vielleicht der Vorteil daran ist, man muss nicht immer direkt alles sofort wissen, wie was geht oder stundenlang sich durch irgendwelche Foren und Stack Overflow und andere Internetquellen recherchieren, wie kriege ich das, was ich eigentlich umsetzen will, umgesetzt, gerade in der Programmiersprache, die man noch nicht so gut kennt. Mhm. Das ist, oder mit irgendeinem Framework, das ist dann schon teilweise gut, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man grundsätzlich aber schon auch den Willen hat, sich zu verbessern, auch in dem Sinne von sich auch weiterzuentwickeln. Okay, jetzt habe ich das so gemacht und jetzt, was steht da eigentlich? Also wirklich dieses Verstehen wollen von dem Code und warum das jetzt so geschrieben ist und nicht anders. Weil, ich meine, du weißt es, ich weiß das auch. So eine Software, die lebt halt auch einfach. Die lebt meistens auch ein bisschen länger, als man das manchmal haben will. Und gerade wenn du, also so, was weiß ich, so eine kleine Website, die mal irgendwas machen können soll, wo du vielleicht dir ein bisschen helfen lässt bei dem JavaScript-Code, ist so das eine. Aber wenn du irgendwie größere Code-Teile machst, die auch irgendwelche, also ich habe zum Beispiel sehr viel mit so Datenpipelines, Datenversorgungsstrecken zu tun, wo dann, ja, irgendwelche Berichte rauskommen, oder einfach man operativ steuert, sprich irgendwelche Leute gucken sich Zahlen an oder irgendwelche Systeme gucken sich dann Zahlen an und machen darauf basierend Entscheidungen, dann wäre es schon auch gut, dass man das auch in Zukunft noch irgendwie warten kann, selbst wenn ich selber aus dem Projekt dann mal ausgeschieden bin. Und wenn ich dann irgendwie Code produziere, den ich noch nicht mal selber verstehen würde, wäre das halt blöd. Zumal es ja auch gewisse Sachen gibt, wie strukturiere ich das Ganze, damit es möglichst verständlich ist, damit es möglichst testbar ist. Das sind ja das sind diese ganzen softwaretechnischen Geschichten, die eigentlich unseren Job oder unsere Profession dazu macht, dass halt du schon auch ein gewisses Wissen brauchst, um das gut zu machen.
Also spannend auch die dieser ganze Aspekt, dass du halt, also wenn ich mit einem Kollegen das Gleiche mache, ja, also sagen wir mal, ich kriege einen jungen Kollegen, vielleicht sogar einen Praktikanten, dem würde ich ja Aufgaben ähnlich zuweisen, wie ich das der KI zuweise.
Ja.
Ich habe aber relativ schnell dann ein Gefühl bei dem Kollegen, weiß der, was er tut oder weiß das nicht. Ja? Und je nachdem kann ich auch meine Unterstützung und meine, sagen wir mal, eine Review-Tätigkeit anpassen. Bei der KI funktioniert das aber nicht, weil die KI halt manchmal genialen Code geradezu produziert und manchmal halt absoluten Anfängercode. Ja, also, und das finde ich sehr, sehr spannend. Also man kann viel lernen dabei, wenn man auf Zack bleibt sozusagen und nicht faul wird, was vielleicht auch genau nicht das Vibe-Coding ist, weiß ich nicht. Also es kann eben passieren, weiß ich nicht, das komisches Beispiel oder Beispiel, was ich kürzlich erst hatte, ist, ich wollte mir irgendwelche Daten auf einer Webseite anzeigen, die wiederum von einem anderen Service kommen. Und da kamen halt unter Umständen sehr viele Daten zurück. Also jetzt so, ich habe eigentlich da, wo ich bin, nur Platz, um 15 Datensätze anzuzeigen, es kommen 15 Millionen zurück. So, und die API, die ich benutzt habe, um die Daten von dem anderen Service zu holen, die hat durchaus die Möglichkeit, das zu begrenzen, ja, zu sagen, hey, hol mir mal nur 15 Ergebnisse zurück und nicht alle 15 Millionen. So, dann habe ich das der KI übergeben, das Problem. Und die KI hat das gemacht, was halt, ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch irgendein Mensch tun würde, hat halt diese 15 Millionen Datensätze abgeholt und dann nur die ersten 15 angezeigt.
Aber du hast doch gesagt, dass du nur die ersten 15 angezeigt haben willst.
Ja, exakt. So, das kann halt passieren. Muss nicht immer passieren, passiert aber manchmal. Und das andere, was mir auch sehr oft über den Weg läuft, ist, dass man versehentlich im Prompt sozusagen der KI irgendwelche Einschränkungen mitgibt. Also zum Beispiel, wenn ich der KI sage, teste mal den Code hier und die schreibt einen Test. Und ich habe schon gesagt, in diesem Agentenmodus, den ich häufig benutze, da wird dann der Test gleich ausgeführt und dann sagt er, oh, der Test schlägt aber fehl. Und jetzt würde ein Mensch hoffentlich, vielleicht nicht immer, aber hoffentlich drüber nachdenken, na, wenn der Test fehlschlägt, da könnte jetzt halt entweder der Test falsch sein oder der Code, der getestet wird. Die KI, was die dann entscheidet, ist häufig sehr zufällig oder halt durch den Prompt bestimmt. Also ich habe der KI ja gesagt, sie soll den Code testen. Und daraus schließt die KI offensichtlich an vielen Stellen, sie soll den Code aber nicht anfassen. Sie soll aber einen Test machen, der funktioniert. Also passiert mir ganz, ganz oft, dass die KI eben den Test anpasst und darauf testet, dass das Programm ein falsches Ergebnis liefert, weil die KI das so verstanden hat. Ja, so, und das sind also immer so Sachen, auf die muss man aufpassen, wenn das direkt passiert und wenn das bei einem kleinen Codeschnipsel passiert, irgendwas, weiß ich nicht, weniger als 100 Zeilen oder so, dann fällt es auf. Aber wenn man eben gerade eine größere Komponente übergeben hat und die KI ist fähig, größere Komponenten zu schreiben und da, keine Ahnung, 1000 Zeilen Code zu produzieren oder mehr, und dann halt zu sehen, hier ist aber Quatsch. Ja, also hier ist der Test Quatsch und der Code, der getestet wird, ist auch Quatsch. So, das dann noch zu finden in 1000 Zeilen Code, ist schon gar nicht mehr so trivial. Und da kommen dann auf einmal die Probleme auf, die von einfach nur schlechter Software zu Security-Problemen weit reichen können. Ja, das finde ich spannend.
Ja, ja. Und dann ist nämlich auch, wenn man das so ein bisschen außer Acht lässt, ist nämlich auch ganz schnell diese vermeintliche Zeitersparnis dann auch so ein bisschen dahin, wenn du erstmal dann doch wieder dich sehr eingehend mit dem Code beschäftigen musst, um halt zu gucken, steht denn da das Richtige, beziehungsweise warum funktioniert das anders, als ich eigentlich will, dass es funktioniert, obwohl ganz am Anfang ich doch ganz klar die Anforderungen ihm gegeben habe.
Vermeintlich klar, ja.
Und dann, oder wenn ein Kollege das mit Vibe-Coding erstellt hat und du kriegst dann einen sehr viele Zeilen umfassenden Pull-Request, also irgendwie so eine Code-Änderung oder Vorschlag auf eine Code-Änderung und du das dann erstmal sichten musst, das ist ja dieser Code-Review, von dem du sprachst, den wir ja oft machen, und du dann da dich auch erstmal reinfuchsen musst. Also deswegen da die richtige Trennung zu finden, zwischen wie weit ist das noch hilfreich oder welche Prompts muss man dann diesem Sprachmodell irgendwie vorher gegeben haben, wenn es darum geht, hey, schreib bitte mal einen Testfall, dass man das in die richtigen Bahnen lenkt, ja, damit es auch noch hilfreich ist und nicht, wie du sagst, ja, dass er schreibt dann den Testfall so, dass er auf jeden Fall durchgehen wird.
Ja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, gerade in großen Firmen, in denen ich ja vorher war, ist es durchaus auch so, dass dir ähnliche Dinge auch einfach mit den Kollegen passieren können. Ja, also gerade in anderen Kulturkreisen, wenn man sich da nicht auskennt, kann es durchaus auch passieren, dass man als vielleicht Kollege mit mehr Erfahrung einem anderen sagt, hey, der Test funktioniert so nicht. Und dann kann es durchaus auch sein, dass durch kulturelle Differenzen der Kollege das nicht hinterfragt, sondern einfach das macht, was man vermeintlich jetzt gerade gesagt hat und den Test fixt. Mhm. Also so, ich sehe da tatsächlich viele Sachen, die ich vorher eben auch schon als Problem hatte. Es ist nur jetzt noch ein bisschen verstärkt, weil es einfach noch, weil noch viel mehr Code produziert wird als vorher und man auch natürlich selber so ein bisschen, man wird ja auch selber immer wieder dann von der KI gespiegelt, ja. Also die KI lernt ja auch aus dem, was man da selber verbricht an Code. Mhm. Und dann kann es eben sein, dass das nicht mal Feedback zurückkommt, hey, ein anderer Kollege würde dann vielleicht sagen oder eine Kollegin, hey, das ist hier kein guter Stil oder hey, wusstest du, dass man das auch anders machen kann?
Wusstest du, dass in dem Framework oder in der Plattform, in der du gerade versuchst, das umzusetzen, dass es da eine ganz einfache Methode für gibt?
Exakt.
So. Exakt. Du musst das nicht in, du kannst da schon was Existierendes verwenden und musst das nicht rein mit innerhalb der Programmiersprache selber nochmal entwickeln.
Ja. Wobei man auch sagen muss, dass mit, wenn man eben nicht faul ist und das noch genug hinterfragt, dass das auch alles aus der KI rauspurzeln kann. Ja? Man muss da eben, ja, man muss dann das einfach wissen. Es
kommt drauf an. Also dazu muss natürlich das Sprachmodell irgendwann mal irgendwo Informationen dazu bekommen haben.
Meistens das stimmt,
aus
öffentlich das
stimmt, verfügbaren ja. Quellen. Bei mir ist es im Moment halt so, ich arbeite mit einer Technologie oder mit einer Plattform, zu der es zwar öffentlich verfügbare Dokumentationen gibt, die ist aber tendenziell eher natürlich sprachlich und nicht, also es gibt zwar auch Codebeispiele, aber nicht allzu viele. Mhm. Und also ansonsten sind halt die Informationen, was die dort verwendeten Frameworks so können oder nicht können, ist halt einfach nicht ganz so ausgeprägt. So dass du dann immer mal wieder, ja, man kann die KI fragen, aber die kann halt einfach nicht wissen, was dieses Softwareprodukt also, halt kann oder nicht kann.
An der Stelle ist es ja auch schlimm, weil da die KI dann wieder dazu tendiert zu halluzinieren und dann so tut, als müsste es eigentlich diese völlig sinnvolle Funktion in der API geben und die einfach hinschreibt, obwohl sie gar nicht gibt. Ja. Also das ist mir ja auch schon oft genug passiert. Auf der anderen Seite habe ich kürzlich mit einer API gearbeitet, die sehr grottig dokumentiert war, wo ich zwar irgendwie so ein PDF hatte, wie du sagst, sehr natürlichsprachig, wenig Beispiele, häufig, also auch mit Flüchtigkeitsfehlern in der Dokumentation. Mhm. Und beim Programmieren mit der KI ist mir aufgefallen, die KI weiß mehr als ich. Also irgendwo im Internet wurde diese KI wohl mal mit Codeschnipseln trainiert auf dieser API. Ich habe natürlich nicht herausgefunden, woher die KI das weiß, aber die wusste eben Dinge über die API, die ich aus der Dokumentation nicht rauslesen konnte. Das war also auch mal spannend. Ja. Also, so rum kann es auch gehen.
Vielleicht wurde die ja auch von den Schöpfern, vom Hersteller, brauchten die das vielleicht auch mal. Und deswegen gibt es da vielleicht auch andere Quellen. Also sind ja jetzt auch nicht nur öffentlich verfügbare Sachen, die da reingeflossen sind, muss man ja auch sagen, ehrlicherweise. Aber viel kommt halt natürlich auch aus öffentlich verfügbaren Quellen.
Ist mir übrigens deshalb aufgefallen, weil ich der KI gesagt habe, hier nimm mal diese API und dann habe ich den Schnipsel aus der Dokumentation reinkopiert und dann schrieb mir die KI drüber, welchen, wie die API heißt. Und dann habe ich das nochmal überprüft und habe halt gesehen, das steht da nirgends in der Dokumentation, die ich hier reinkopiert habe, in dem Codeschnipsel. Also die KI wusste, worüber ich rede. Das war spannend.
Ich weiß, welche KI du letzten Sommer verwendet hast.
So, du meintest, du weißt eventuell, woher der Begriff kommt. Das würde mich jetzt noch interessieren. Vibe-Coding.
Ja, also so Vibes oder Vibe-based, sofern mir das in letzter Zeit entgegengekommen ist, ist halt so, kommt im Moment wohl in der Jugendsprache durchaus häufiger mal vor, so dass dein Dating so mehr so Vibe-based ist. So im Sinne von so, naja, schweben wir auf derselben Wellenlänge oder passt es halt vielleicht einfach nicht, aber aus meiner Boomer-Rezeption heraus dann mehr so ein so, naja, im Zweifel dann passt es halt nicht, aber dass man vielleicht auch ein bisschen unverbindlicher vielleicht auch einfach ist, im Zweifel so, ist halt mehr so ein Vibe, so.
Du bist doch gar kein Boomer, du bist doch ein Aging Millennial.
Aging Millennial, ist es so. Ich altere nicht. Ja. Stimmt, ja, Boomer bin ich nicht, aber ja. Nicht,
okay,
ich habe das auch nur aus Social Media daher mitbekommen und denke, dass das halt daher so ein bisschen kommt, das mit diesen Vibes.
Kann gut sein. Also es ist, ich folge ja wiederum auf YouTube Menschen, die sich sehr lustig machen über Themen, über aktuelle Themen.
Ja.
Und häufig kriege ich halt aktuelle Themen im Programmieren nur mit, weil sich jemand schon drüber lustig macht.
Ja.
Und da war das Vibe-Coding und das war halt auch so ein sehr, ja genau, es war so Coden basierend auf Gefühlen, wie sich das jetzt hier gerade anfühlt, dieser Code. Ja, das kann schon sein.
Ja, es fühlt sich dann manchmal an, als hätte das eine KI programmiert. Und das erkennt man dann manchmal anhand der vielen Code-Kommentare.
Oh ja, nutzlosen Code-Kommentare möchte ich noch dazu sagen. Tja. Ja, sehr schön. Lass uns doch mal ein bisschen Musik einspielen.
Ja, hoffentlich von Menschen gemacht.
Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall freie Musik, wie immer. Danach reden wir auch versprochen über was anderes, auch über Technik, aber nicht über KI. Ich habe noch was Tolles.
Ja.
Aber bis dahin hören wir von einem Künstler, den wir ja schon öfter hatten, nämlich Beat Mechanic, den Titel Night City, wie immer aus dem Free Music Archive und damit unter einer Creative Commons Lizenz. Bis gleich.
Bis gleich.
Night City von Beat Mechanic. Und da sind wir schon wieder zurück im Freien Radio Potsdam zu Chaos im Radio auf 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 MHz in Berlin oder auf DAB Plus unter FRBB und 24.3. Wenn ihr Feedback an uns habt, schreibt doch gerne eine E-Mail an radio@ccc-p.org oder schreibt uns auf Mastodon ccc@chaos.social. Genau. Cyrox, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja, ja.
Schön. Wir sehen uns heute gar nicht. Ist mal was Neues. Normalerweise immer schön in Präsenz, aber heute machen wir Homeoffice.
Ja.
Genau, ich wollte dir noch was anderes erzählen, was ich gebastelt habe. Ganz ohne KI. Und zwar ist mir aufgefallen, ich bin gerade wieder im Vereinskontext, treffe ich viele neue Menschen. Das ist schön und dann will ich meine Telefonnummern austauschen. Das ist nervig. Zumal mein Vereinskontext findet auf dem Wasser statt. Da hat man manchmal gar kein Telefon dabei oder die Sonne scheint und man sieht das Display nicht so gut. Verschiedene Geschichten, die da so passieren. Und da habe ich mich gefragt, was gibt es eigentlich so in der Moderne für Möglichkeiten, um dem oder der gegenüber die Nummer und vielleicht sogar noch den Namen gleich mit, damit man nicht immer buchstabieren muss, rüberzugeben.
Ja.
Und dabei bin ich drauf gestoßen, dass Apple ein Feature implementiert hat bei den iPhones. Das heißt, glaube ich, Name Drop in Referenz auf das AirDrop, wo man sich einfach irgendwelche Dateien, also meistens Bilder, irgendwie hin und her schieben kann, wenn man einfach nur in der Nähe voneinander ist.
Und Name-Dropping im Sinne von, ich lass mal meinen Namen fallen.
Ja, genau. Und die Implementierung davon ist schön, sehr gut. Also man bumpt einfach die beiden iPhoner mit dem Rücken aneinander und dann fragen die eben, oder dann tauschen die Nummern aus. Und ich glaube, deswegen ist das auch so, dass man die wirklich, also man muss die vorher entsperren und beide entsperren und dann gegeneinander halten, dass man sozusagen nicht versehentlich die eigene Telefonnummer weitergibt. Mhm. Nachteil Apple-typisch, funktioniert natürlich nur zwischen zwei iPhones und ist auch kein, also zumindest habe ich nichts gefunden, dass das jetzt irgendein Standard wäre, sodass auch ein Android-Telefon das verstehen könnte. Und Android-Telefone können das von Natur aus auch nicht, obwohl ich meine, die konnten das mal vor vielen, vielen Jahren. Also zwar eine schöne Lösung, gefällt mir gut, aber ist halt total nutzlos, wenn ich das nur mit Menschen machen kann, die ein iPhone haben, zumal ich selber keins habe. Aber da ist mir aufgefallen, dass es vor Jahren schon eine standardisierte Lösung über NFC gab. Sagt dir NFC was?
Ja.
Ja. In welchem Kontext kennst du das?
Naja, also so RFID-Tags, wo du halt irgendwie irgendwelche Tags hast und da Informationen auslesen oder drauf schreiben kannst, beziehungsweise NFC wird ja, also ich glaube, die meisten Leute, die NFC benutzen, vielleicht oder ohne teilweise das zu wissen, dass das NFC ist, ist ja mit mobiler Bezahlung per Smartwatch oder Smartphone.
Stimmt.
Da wird ja NFC verwendet.
Genau, und das andere sind, also das ist so billig mittlerweile, dass die so Klamottenindustrie und so einfach diese Chips einnäht irgendwo und dann beim Bezahlen kann man das nur über die Kasse ziehen oder als Diebstahlschutz oder was auch immer. Oder teilweise auch nur für die Logistik. Also man sieht es auch ab und zu jetzt auf Paketen. Da klebt jetzt nicht nur ein Sticker drauf mit so einem Barcode, sondern da ist auch so ein bisschen Draht gefühlt eingewoben und dann kann man das auch scannen, kann man schauen, was da jetzt draufsteht. Da ist dann meistens nichts, was nützlich ist für den Privatkunden, aber halt das ist bei der Logistik, wird das Paket einfach irgendwo drüber gezogen.
Ja, und mit den,
und dann weiß,
ja, und mit den so Klamotten oder Ausrüstungsgegenständen, deswegen Ja, gibt es ja durchaus verschiedenste, zum Beispiel auch so Campingausstatter, wenn man da einkaufen war, dann sollte man da mal das Etikett sich anschauen oder an der richtigen Stelle abschneiden, um das RFID-Tag einfach mal zu entfernen. Gab ja auch schon Leute, die sind mal über ein Festivalgelände oder in einem Reisebus, das zu einem Festival gefahren ist, haben mal ihren NFC-Scanner aufgemacht und mal geguckt, okay, wie viel Campingausrüstung von diesem einen Campingausrüster, der ja bundesweit unterwegs ist, finde ich denn eigentlich so in meiner näheren Umgebung? Weil die ja auch entsprechende, ich glaube, die haben ja auch entsprechende Nummernkreise, dass du das dann sehen kannst, okay, von welchem Hersteller kommt das denn jetzt?
Spannend, ja, alles klar. Genau, üblicherweise denkt man sich da nichts bei, weil diese, die RFID- oder NFC-Chips eigentlich nur aus äußerster Nähe gehen, also kennt man ja auch vom Bezahlen, man muss das Telefon wirklich sehr nah ranhalten, aber ich nehme an, dass man mit entsprechenden Verstärkern wahrscheinlich auch ein paar Meter überbrücken kann.
Ja, aber du warst ja jetzt gerade bei dem Thema mit, du willst deine Kontaktdaten jemandem geben oder dir geben
lassen. Name-droppen. Genau. Also, ich habe vor vielen Jahren eben, als das aufkam und als die Dinger schon billig waren, so NFC-Sticker gekauft. Die gibt es bei jeder Plattform, so Preis zwischen 50 Cent und einem Euro, wenn man die einzeln kauft und noch billiger, wenn man die in großen Mengen kauft.
Wie groß sind die ungefähr, das sind einfach so?
So ein 2-Euro-Stück ungefähr, weiß in der Regel, und dann kann man da was draufschreiben oder drauf drucken lassen sogar und klebt die irgendwo hin. Ich habe die hier in der Wohnung verteilt, da, wenn man ein Telefon dagegen hält, dann verbindet sich das mit dem WLAN. Manch einer kennt es auch, so Bluetooth-Verbindungen kann man damit auch initiieren. Also kannst halt sagen, hier, da ist jetzt bei so manchen Lautsprecher, die haben das, da hältst du das Telefon drauf und dann verbindet sich das Telefon per Bluetooth. Mhm. Auch hier werden die wenigsten wissen, dass der NFC dann noch dazwischen ist, weil sich das halt nicht so anfühlt oder weil das sehr, ja, weil da auch sehr wenig Daten einfach nur drüber gehen. Genau, und eine Möglichkeit, was man mit den Dingern auch machen kann, also vielleicht soll ich noch dazu sagen, die meisten kann man, diese Sticker kann man frei beschreiben. Da gibt es dann einfach Apps für auf dem Telefon, damit kann man die auslesen, aber auch beschreiben, wenn die Sticker das zulassen. Und diese 70-Cent-Sticker lassen das halt zu. Und eine Sache, die man da drauf speichern kann, neben URLs und weiterem, sind eben auch so Adressbuchdateien. Da gibt es so ein Format, das benutzen eigentlich alle Adressbücher, ICS. Ist das gerade richtig? Ich verwechsel das immer mit die iCal und also, iCard. Ich glaube, ICS sind
die. Also ICS ist es ja mehr so Kalendergeschichten.
Ah, dann was war die Endung für den.
Und iCal, aber es gibt ja dieses andere. Meinst du die V-Card?
V-Card heißt das, genau.
Also V-Card, die Visitenkarte.
Punkt V-Card, genau. Genau, und dann kann man auf den Sticker einfach draufschreiben. Also man kann es natürlich auch nochmal mit dem Stift draufschreiben, aber mit dem Telefon kann man draufschreiben lassen, okay, das ist jetzt hier Name, Telefonnummer, vielleicht noch Adresse und URL. Begrenzt, dann viel mehr passt tatsächlich auch nicht drauf, dann sind die meisten Sticker schon voll mit Daten. Mhm. So, und wenn man dann ein Telefon draufhält und es ist völlig egal, welcher Typ, weil das eben standardisiert ist, dann bietet einem das Telefon an, das ins Adressbuch aufzunehmen. So, und was ich jetzt gemacht habe, ich habe dann später gesehen, man kann das auch kaufen, aber es war halt viel zu einfach. Ich bin ja auch so ein Aging Millennial und habe deswegen noch Visitenkarten, ganz normale. Und jetzt habe ich mir auf eine Visitenkarte einen NFC-Sticker geklebt, da das mit dem Telefon digital draufgeschrieben, was auf der Visitenkarte steht. Und dann habe ich eine zweite Visitenkarte oben drüber geklebt. Und jetzt kann ich halt die Visitenkarte an das Telefon von jemandem dranhalten. Mhm. Und dann hat der oder die direkt meine Nummer. Und irgendwie fühlt sich das, obwohl es so einfach ist, fühlt sich das immer noch sehr magisch an, fand ich. Ich habe das jetzt zweimal probiert und die Leute reagieren darauf auch, als wäre ich ein Mega-Hacker.
Ja. Yeah.
Aber es ist, also es ist wirklich eine angenehme Lösung. Natürlich will ich hier gleich Disclaimer, also das kann jeder, ja, das ist wirklich kein Problem. Diese NFC-Sticker kann man ohne Problem beschreiben. Und man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass das nicht gesichert ist. Also wenn die Karte irgendwo rumliegt oder vielleicht sogar in der Tasche steckt, kann es halt sein, dass jemand die Telefonnummer und den Namen da ausliest.
Ja.
Aber bei so einer Visitenkarte ist das ja irgendwie auch Sinn der Sache, dass wenn man die liegen lässt, dann ist das halt so.
Ja, genau. ist halt, wenn du sie in der Tasche hast und durch den Bahnhof läufst und vielleicht jetzt nicht jedem zeigen willst, ist das dann schon wieder was anderes. Aber ja, genau, sollte man einfach wissen. Und ich meine, letztendlich ist das ja ein schönes Beispiel für, weswegen wir immer so auch auf offene Standards irgendwie pochen, damit halt, damit das halt kompatibel ist mit Geräten von egal welchem Hersteller. Letztendlich ist das ja so ein bisschen eine Fortführung von, du kannst das selber auch mit QR-Codes machen. Da kannst du ja auch, du kannst dir ja auch einen QR-Code machen, wo du zum Beispiel angibst, übrigens, das sind die Zugangsdaten für mein WLAN hier. Das können ja zum Beispiel die Fritzbox mittlerweile schon seit einer ganzen Zeit, dass du dir da was ausdrucken kannst und jeder, der zu dir nach Hause kommt, dem du das geben willst, kann dann mit seiner Kamera das einfach als QR-Code scannen und oder halt auch, das, man kann auch seine Kontaktdaten, wie du es gerade schon gesagt hast, für NFC, kannst du auch als QR-Code packen. Und letztendlich geht es immer nur darum, wie werden die Sachen da reinkodiert. Aber natürlich ist das Benutzungserlebnis mit NFC dann natürlich noch mal ein bisschen ein anderes als mit einem QR-Code, wo du irgendwie so im richtigen Abstand und fokussieren und Licht muss stimmen. Bei NFC ist das einfach ein bisschen egal, solange es halt irgendwie nah genug dran ist und du dein NFC aktiviert hast.
Ja. Genau, genau, ja. Also die ein lustiger Nebeneffekt. Ich hab das Ding ja in meiner, ich habe so eine Handytasche und da hängt jetzt auch diese Visitenkarte drin. Also jeder, der sein Handy auf meine Handytasche legt, kriegt direkt meinen Kontakt zugespielt. Also es fühlt sich dann eben auch immer so ein bisschen so an, als würde das mal von meinem Handy ausgehen. Ja. Kommt aber in Wirklichkeit von der Karte, die da drin steckt. Und das andere ist natürlich, dass ich muss immer selber NFC ausmachen, weil ich sonst ständig meinen eigenen Kontakt bekomme. Aber
aha, so, ja, ja.
Aber ansonsten gefällt mir das sehr gut. Und wie gesagt, ich habe davon nur eine. Ich werde jetzt, das ist auch die Visitenkarte, die ich dann eben nicht rausgebe, falls ich das doch mal mache.
Aber ganz ehrlich, mal ganz ehrlich gefragt, wie viele Visitenkarten brauchst du tatsächlich? Weil meine Erfahrung, gut, in meinem aktuellen Kontext brauche ich die eh nicht so wirklich viel, aber in meinem anderen Job davor war ich mal auf einem Event, auf einer Konferenz oder was das war, wo man klassischerweise irgendwie Visitenkarten verteilen würde, aber da war dann meistens halt so dieses so, ja, ich brauche die Visitenkarte nicht, ich speichere mir entweder eh gleich die Kontaktdaten ein oder mache mir ein Foto davon und das heißt, ich bin da gar nicht mehr so viele Visitenkarten überhaupt losgeworden.
Ja, Dito. Also es ist, ich glaube, Visitenkarten sind auch nur dann nützlich, wenn man sie tatsächlich immer dabei hat, weil das war so immer mein Problem. Ich halt im Arbeitskontext habe ich immer welche bekommen, aber die lagen dann halt zu Hause rum.
Ja.
Und genau, halt auf so typischen Konferenzen und so, ist es halt ein sehr nützliches Tool, finde ich. Aber ja, dann brauchst du halt ein halbes Jahr wieder keine.
Ja.
Und ja, ich habe immer ein paar dabei. Und ab und an bin ich glücklich drüber, dass ich die dabei habe. Und ansonsten, komischerweise haben viele Kleidungsstücke auch so Taschen, wo exakt Visitenkarten reinpassen und sonst auch irgendwie nichts. Mhm. Und da habe ich die dann so versteckt drin.
Ja.
Und ja, genau. Ja, also hier pro Tipp. Ich habe das übrigens auch auf meinem Mastodon-Kanal nochmal beschrieben, wie ich das gemacht habe. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine Magie. Also können wir ja mal mit unserem CCCP-Account verboosten oder wie das da heißt.
Ja. Gut.
Genau. Und da wollte ich dich auch fragen. Mhm. Du bist, glaube ich, ein bisschen mehr noch im Social Media unterwegs als ich. ich habe so einen Mastodon-Account, aber heutzutage passiert ja tatsächlich auch recht viel über Blue Sky.
Ja.
Ich glaube, hast du einen Blue Sky-Account?
Ja.
Hast du Mastodon und Blue Sky irgendwie miteinander verbandelt?
Jetzt nicht für den Account, aber ja, es gibt Accounts, die ich verbandelt habe, wo das initial auf im Fediverse Dinge gepostet werden und die dann nach Blue Sky rüber gespiegelt werden. Genau. Also das gibt's. Das kann man sich halt, wenn man das will, selber einrichten. ne? Weil die
Protokolle. Suchst du gerade, wie das heißt?
ich suche gerade, wie das heißt. Tatsächlich. Genau, aber es gibt auch zum Beispiel einen Dienst, den man mal beispielhaft nennen kann. Das ist fed.bridge.g,
ja, genau.
Also fed.bridge.gy geschrieben. Packen wir am besten mal, wenn dann hier in die Kommentare, in die Shownotes mit rein. Weil das ist, also da kann man, da gibt es verschiedenste Varianten vom Fediverse nach Blue Sky. Ich glaube, es geht auch andersrum. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere Netzwerke, in die man seine Inhalte dann spielen kann. Es gibt, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass man nicht, also was man kriegt dann, standardmäßig kriegt man in Blue Sky so einen relativ langen Username oder Handle. Ich glaube, es gibt auch noch Möglichkeiten, einen eigenen Handle, eine eigene Domain zu verwenden in Blue Sky, aber damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Mein Anwendungsfall war jetzt erstmal so, okay, ich habe einen Bot im Fediverse und möchte einfach auch Leute, die nicht auf Mastodon unterwegs sind, sondern auch nur auf Blue Sky, auch damit versorgen.
Genau, gab es mal irgendwie eine Bestrebung, dass das nativ miteinander sprechen kann? Ich dachte mir, ich hätte sowas mal gelesen, aber vielleicht war das auch Threads von Facebook.
Es sind ja zwei unterschiedliche Protokolle grundsätzlich. Blue Sky ist ja auch basierend auf AT Proto. Und Fediverse ist ja auf diesem
Activity Pub.
Ne? Und deswegen, also jetzt nur rein von den Standard-Schnittstellen und Standardprotokollen, die das miteinander hat, würde das nicht gehen. Ich habe aber auch was in der Richtung gelesen, dass es da irgendwie, ja, aber das ist jetzt wirklich ganz schlechtes Halbwissen.
Okay, aber
dass das von Blue Sky vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser unterstützt wird, diese Integration in das Fediverse.
Ja, aber war das Facebook Threads, was dann irgendwie auch ActivityPub benutzt?
Das kann sein, das nicht mal. Das kann sein. Aber ich habe keine Ahnung von Threads, deswegen bin ich da, keine Ahnung.
Na gut.
Aber da muss man ja vielleicht auch so ein bisschen dazu sagen, Facebook bzw. Meta hat ja durchaus auch eine Geschichte von, sie starten damit, offene Protokolle zu verwenden, um den Dienst aber auch irgendwann einfach abzuschalten.
Ja, okay.
Also ich meine, das war ja, es gab ja auch mal die Möglichkeit, dass du deine Facebook-Chats im Facebook-Messenger, dass du die auch per IRC, meine ich, dir, oder XMP, nee, XMPP war es, also das, was
stimmt.
Es gab mal eine Zeit von Instant Messengern, bevor wir diese ganze Sache mit diesen Apps hatten, ja. da sowas wie ICQ und Co. Und ein recht beliebtes Protokoll, das auch frei war, war dann halt so XMPP. Und Facebook hat ja dann diese Chats auch als XMPP zur Verfügung gestellt, sodass man halt auch andere Apps als, ich muss auf die Facebook-Website gehen, nutzen konnte, um diese Chats zu benutzen. Und irgendwann hat Facebook das dann aber eingestellt. Und das ist dann irgendwie so, das ist halt einfach schlecht, ja. Du fütterst die Leute erstmal damit an, auch die vielleicht etwas eher skeptischen, die nicht so in so einen Walled Garden wollen mit, hey, ja, aber das ist ja Facebook und die bestimmen ja alles. Aber hey, wir haben eine offene Schnittstelle, wir haben genau, und du kannst dich anbinden. Und dann machen sie es halt irgendwann zu. Das ist dann halt, ja.
Ja. Also hier nur der Vollständigkeit halber, in den FAQs steht, man kann das tatsächlich irgendwie anschalten. Es ist nicht standardmäßig an, aber man kann irgendwie Sachen aus seinem Threads-Account ins Fediverse hineinscheren. Aber ja, keine Ahnung, wie das dann in der Praxis aussieht. Es ist auch nicht so wichtig. Mir war nur so, als hätte irgendeine von diesen Plattformen hätte auch ActivityPub benutzt.
Ja, also ich meine, wenn sie es nativ unterstützen, okay, ja, dann ist das so. Aber das ist dann halt immer die Frage von, und irgendwann schalten sie es vielleicht ab, wenn sie es nicht, ja, wenn sie keinen Bock mehr haben, das zu warten oder das zu bezahlen. Oder jetzt so viele Leute jetzt Threads verwenden, dass sie sagen so, naja, okay, warum sollen wir unseren Marktanteil mit anderen teilen?
Ja,
exakt. Das ist halt immer das Problem mit Tech-Monopolen oder zu großen Plattformen. Solange es jetzt keine Pflicht gibt, dass sie ein bestimmtes Protokoll sprechen müssen, ist das dann halt auch wieder schwierig. Und hat aber gleichzeitig dann auch wieder das Problem mit, wie wir es ja auch schon mal besprochen hatten, wenn du aber Plattformen dazu zwingst, dass sie ein bestimmtes Protokoll unterstützen müssen, kann das halt im Zweifel auch bedeuten, dass du weniger Sicherheit hast. Ja,
ja, ja. Ja, ja, das hat immer mehrere. Ja, da muss man technisch schon ein bisschen versiert sein, um zu verstehen, was das bedeutet, wenn man jetzt von Signal fordert, dass das auch mit WhatsApp kommunizieren soll. Und, und was das bedeutet, wenn man Threads auffordert, mit Fediverse zu reden oder so. Ja,
ja,
das stimmt. Gut, du hast hier noch PeerTube in unsere Liste geschrieben.
Ja, weil wir ja eh so bei, also zumindest so Fediverse und Mastodon ist ja eher so freie Software. Das brachte mich dazu, darauf hinzuweisen, dass es ja auch Alternativen zu Videoplattformen wie YouTube gibt. Gibt ja noch zig andere Videoplattformen, wo man so on-demand sich Sachen angucken kann, aber mittlerweile ist ja irgendwie YouTube schon seit geraumer Zeit so quasi die Hauptplattform. Nein, aber es gibt ja auch noch andere freie Plattformen und freie Software dazu, unter anderem eben PeerTube. Was man sich mal angucken kann, wo es auch verschiedenste Instanzen gibt mit sicherlich nicht so ganz verkehrten Videocontent. Und man kann sich natürlich auch selber mal so eine Plattform auch aufsetzen, wenn man da den Bedarf dazu hat. Also man muss nicht immer alles auf YouTube hochladen oder irgendeinen anderen Dienst, sondern man kann auch selber eine Videoplattform hosten, kann da auch Dinge einstellen. Ich bin nämlich neulich mal darüber gestolpert und habe mal zumindest überlegt, selber was irgendwo zu installieren. Manchmal ist es ja so, du willst eine Sicherungskopie, also wirklich ernst gemeint eine Sicherungskopie von dem Video haben. Muss ja gar nicht vielleicht unbedingt öffentlich sein, aber wenn du irgendwie dir Videos runterlädst auf dein Smartphone oder auf deinen Computer und das dann da irgendwie verrottet, ist da das eine. Aber vielleicht, wenn man so eine private Instanz einfach hat, um sich dort eine Sicherungskopie anzulegen, um später darauf zurückgreifen zu können, ist das schon durchaus hilfreich. Da habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit mal drüber nachgedacht. Das müsste eigentlich mit PeerTube und vielleicht noch links und rechts ein paar Skripten oder Add-ons müsste das eigentlich ganz gut gehen.
Also ich denke mir mal, das ist ja was auch die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland so ein bisschen, also manchmal machen sie es ja gut, manchmal gar nicht gut. Aber man könnte damit halt auch gewisse Anforderungen sozusagen umsetzen und trotzdem nutzerfreundlich sein. Also mittlerweile haben sie es, glaube ich, ein bisschen vereinheitlicht, aber es ist ja immer noch so, dass irgendwie ZDF eine eigene Mediathek hat, die ARD hat eine eigene Mediathek und Arte zum Beispiel hat auch eine Mediathek. Und dann installierst du dir deine drei Apps und mittlerweile gibt es auch noch Audiotheken und eigentlich ist das alles sehr nervig, weil ich will ja eigentlich gar keine drei Apps, ich will ja nur eine. Deswegen gehen ja auch viele Leute dann lieber wieder zu YouTube und gucken sich den Content dann halt auf YouTube an. Aber hier ist eben der große Vorteil von solchen dezentralen Systemen wie im Fediverse oder in dem Fall eben PeerTube. Jetzt könnte halt die ARD ihre eigene ARD-Mediathek auf PeerTube aufsetzen und ZDF könnte das auch. Aber mir als Nutzer ist das komplett buggy, weil ich eben über dasselbe Protokoll beide empfangen kann. Und dann ist mir das zwar, dann sehe ich das zwar, dass das unter Umständen von unterschiedlichen Plattformen kommt, aber ich benutze halt ein und dieselbe App dafür. Und da gäbe es eigentlich viel zu holen. Würde mir wünschen, dass das umgesetzt wird. Wahrscheinlich war PeerTube auch vielleicht ein bisschen zu spät oder noch nicht gut genug abgehangen für die Öffentlich-Rechtlichen. Denn so Mastodon-Instanzen betreiben die ja alle.
Ja. Hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, aber ja, mittlerweile gibt es das.
Finde ich auf jeden Fall alles besser, als ständig diesen Kram auf bei großen amerikanischen Anbietern abzuladen. Also gerade Instagram finde ich ja furchtbar, weil man sich viele Dinge ja dann nur sehr begrenzt anschauen kann, wenn man keinen Instagram-Account hat. Ja. Und aber das halt so populär ist mittlerweile, dass dass öffentlich-rechtliche Programme eben auf ihren Insta-Account verlinken.
Ja.
Und da irgendwie Inhalte teilen. Und ich denke halt so, ja, ich kann mir das aber hier gerade nicht angucken, wenn ich mich nicht anmelde. Und ich will mich da halt nicht anmelden.
Ja. Da gibt es natürlich auch dann wieder Dienste, wo man dann irgendwie den Link da eintippern kann, um dann irgendwie ja. dieses Profil zu sehen. Aber die sind ohne Werbeblocker, sind die so verseucht mit Werbung, weil die natürlich auch irgendwie mindestens mal ihre Betriebskosten halt irgendwie decken wollen.
Ja.
Also insofern, ich kann es ein Stück weit verstehen, aber das hilft einem, also gefährdet einen dann selber also, dann doch wie auch wieder irgendwie.
Schöner wäre halt, wenn nicht.
Und es ist halt auch einfach ein Nerv, der einfach, ja, also gerade so von Öffentlich-Rechtlichen, diese Information sollte einfach frei sein und möglichst auch länger als ein Jahr dann teilweise verfügbar. Das ist ja dann auch noch so ein Thema, diese ganze rechtliche Geschichte, aber das würde ein ganz anderes Spielfeld nochmal aufmachen. Aber ja.
Genau. Aber ich wollte eigentlich darauf hinweisen, technisch gäbe es da schon Lösungen. Ne? So,
um gibt das, ja durchaus. Um
das angenehm und richtig zu machen.
Ja. Also es gab ja durchaus auch Vorstöße oder Ideen genau in die Richtung in den vergangenen Jahren, als es dann darum ging, hey, lasst uns mal die Mediathek neu aufsetzen oder vielleicht sogar eine verbundene Mediathek für ARD und ZDF machen. Gab es ja, glaube ich, auch Ideen. Und da gab es ja schon einige digital bewanderte Akteure, glaube ich auch ZDF-Fernsehrat beispielsweise, Leonid Dobusch hatte das ja, glaube ich, schon durchaus mal offen diskutiert, inwiefern man das zum Beispiel auch auf freier Software aufsetzen lassen kann. Also, aber ist ja dann immer eine, entscheidet ja keine Person einzeln, sondern sind ja ganz verschiedene Akteure und Prozesse da involviert.
Ja, ja genau.
Aber sinnvoll wäre es, ja klar. Genau.
Schön wäre es. Genau, jetzt ist unsere Stunde auch schon fast rum.
Ja.
Gibt es denn irgendwelche Termine, die noch anstehen? Haben wir heute gar nicht aufgeschrieben.
Das ist richtig.
Man kann immer darauf hinweisen, dass wir uns weiter im Chaos-Treff in Potsdam im Freiland, Haus 5 treffen, jeden Mittwoch um 19 Uhr geht's los, bis, weiß ich nicht, so gegen 10. Gerade findet viel vor der Machbar statt, weil das Wetter häufig schön ist. Genau, und nebenan gibt es auch immer Getränke, weil zufällig das Haus 2 am gleichen Tag immer Tresen hat. Kommt gerne vorbei. Und da auf unserer Homepage gibt es bestimmt auch andere Termine, weiß ich nicht. Genau, und ihr hört uns dann wieder im Juni, am zweiten Montag, hier im Freien Radio Potsdam. Genau, wenn es bis dahin noch Feedback gibt, radio@ccc-p.org oder eben im Fediverse auf Mastodon @ccc.p@chaos.social.
Genau, und
Xerox, hast du noch abschließende Worte? Ja, genau.
Ja, und da auf Mastodon findet ihr natürlich auch die Ankündigungen für, wenn dann wieder die Machbar. Also ja, wenn da im Chaos-Treff Dinge stattfinden zum Beispiel. Ja.
Stimmt, genau. Ich habe dir, Cyrox, noch versprochen, hier ein bisschen, wie hieß es, Powerpop abzuspielen. Pop.
Ich bin gespannt. Was ist dieses Genre?
Was ist dieses Genre, Powerpop? Genau, hier geht es vorwärts darum zum Abschluss. Wir hatten den Künstler oder die Künstlerin schon mal hier, nämlich Holzinack CC0. Ich habe keine Ahnung, wir schreiben es rein. Der Titel heißt jedenfalls Mutant Club und ist wie immer aus dem Free Music Archive. Deswegen unter Creative Commons hörbar. Deswegen hört ihr das bei uns.
Vielleicht spricht man das auch Holy's Nacho aus.
Holy's Nacho. Ah ja, stimmt, da ist gar nicht. Das I steht vor dem C. Holy's Nacho. Na gut, das nehme ich mal so hin. Auf jeden Fall geht's vorwärts. Wir hören das und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder im Juni. Bis dahin.
Tschüss. Ciao.